Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zu dieser Ausgabe im auslaufenden Jahr 2021, das ja durchaus auch noch einmal sehr bestimmt war von der Pandemie und den Versuchen, sie einzudämmen. Die politischen Maßnahmen dazu, die sorgen weiterhin für viel Debatten und nicht nur das, auch für Streit, Protest, Anfeindungen, Gewalt und Mordandrohungen sind leider ebenfalls an der Tagesordnung. Was macht diese Pandemie mit unserer Gesellschaft? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und sie möglichst beantworten. Ein Stimmungsbild erstellen, auch mit Ihnen. Wie empfinden Sie die Situation? Sie können sich beteiligen, indem Sie diese kostenfreie Telefonnummer wählen. 00800 4464 4464 lautet sie. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de und gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer, wenn Sie in diese Sendung gestellt werden möchten. Stimmungsbild: spaltet Corona die Gesellschaft? Dazu haben wir eine Diskussionsrunde zusammengestellt, die ich Ihnen vorstellen möchte. Georg Mayer ist uns zugeschaltet, SPD. Er ist Minister für Inneres und Kommunales des Landes Thüringen. Grüße Sie, Herr Mayer.
Schönen guten Morgen.
Tobias Meilicke ist Leiter der Beratungsstelle Veritas, deren Arbeit er uns noch genauer vorstellen wird. Er unterstützt das kurz vorweg, das Umfeld von verschwörungsgläubigen Menschen mit dieser Arbeit und wird uns dann aus Berlin noch zugeschaltet. Nicole Deitelhoff ist mit dabei. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt und unter anderem auch Sprecherin des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Grüße auch nach Frankfurt.
Dankeschön. Grüße auch zurück an Sie ins Studio.
Ja, gerne. Danke. Und später schalten wir noch nach Bautzen, erfahren mehr über die Arbeit des Bündnisses Bautzen gemeinsam, blicken dann auch noch genauer in die Familien in der Pandemie. Wie zerrissen sind Sie, wenn es um Entscheidungen wie Kontaktvermeidungen, Impfen und Ähnliches geht? Ja, Georg Mayer, wir schauen erstmal aus ja wirklich sehr aktuellem Anlass auf ein Ereignis, was gestern bekannt wurde. Es hat Aufrufe zu Protesten vor Ihrem Wohnhaus gegeben. Wie ist da der Stand?
Ja, also es gab diese Proteste nicht, das ist schon mal die gute Nachricht. Es wurde tatsächlich in bestimmten Kanälen, Telegram, aber dann halt auch auf Facebook, einen Aufruf getätigt, der dazu aufforderte, vor meinem Wohnhaus einen Spaziergang zu machen. Aber nicht nur das, sondern es gab auch Andeutungen, man könne sich ja in Militaria-Shops auch Quarzhandschuhe beschaffen, um es den Regierenden mal mit selber Münze zurückzuzahlen und so weiter, also ein Aufruf zur Gewalt. Und das war natürlich schon ein Dammbruch, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt diese Aufrufe anbelangt. Natürlich kennen das Politikerinnen und Politiker, auch gerade Kommunalpolitiker. Das gab es jetzt auch schon öfter mal in Thüringen, dass da vor den Türen von Bürgermeistern oder so irgendwelche Proteste stattgefunden haben. Aber das ist natürlich schon nochmal eine neue Qualität.
Es hat eine Festnahme wohl auch gegeben. Sie selbst, darüber sprechen Sie ja auch ganz offen, bekommen Hassnachrichten. Eine Morddrohung war auch darunter. Vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping, da hat es vor kurzem ja auch einen Fackelzug dann gegeben. Etwa 30 Personen haben sich da postiert. Wie sehr beunruhigt Sie diese Entwicklung?
Ja, das ist schon ein Niveau, was hier erreicht wurde, was schon, wie soll ich sagen, das ist schon problematisch. Ja. Also, dass man jetzt also den Protest ganz gezielt gegenüber Politikerinnen und Politiker richtet, um sie einzuschüchtern, um ihnen auch irgendwie Drohgebärden zu machen, das ist schon was natürlich nicht ganz ohne Blessuren bleibt auch bei den Betroffenen. Ja, das ist doch vollkommen klar. Das ist, wünscht man sich nicht, dass man hier 24 Stunden, 7 Tage im Polizeiauto vor der Tür stehen hat und so weiter. Man führt ja auch ein privates Leben. Und die Privatsphäre ist hier schon massiv verletzt und natürlich die Familie ist davon betroffen. Das sind alles Dinge, die nicht schön sind und die man scharf kritisieren muss, vollkommen klar.
Gleichzeitig stecken wir einfach in einer Pandemie, die ja zum Handeln zwingt. Politik hat wenig Möglichkeiten, da wegzuschauen, nämlich gar keine eigentlich. Wir wissen heute, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nach Weihnachten auch verschärft werden sollen. Beschränkungen nach Weihnachten, kein Lockdown. Die Landesregierung von Baden-Württemberg und Sachsen haben schon erklärt, dass ihnen die Bund-Länder-Beschlüsse nicht reichen. Sie kritisieren, dass die Beschlüsse keine ausreichende Handlungsfähigkeit gewährleisten, um schnell auch auf eine sich zuspitzende Lage reagieren zu können. Was sagen Sie?
Naja, es ist schon so, dass wir ja zum Beispiel in Thüringen schon relativ weitreichende Beschlüsse schon längst haben. Also wir sind ja eines der Bundesländer, was am stärksten von der Pandemie, also jetzt von der Delta-Variante betroffen ist. Und deswegen ist unsere, sag ich mal, Einschränkungen, die sind ja schon relativ weitreichend, insbesondere natürlich, was Ungeimpfte anbelangt, die sind ja quasi im Lockdown. Und jetzt geht es darum, das nochmal gezielt auch nochmal zu verschärfen. Und leider sind jetzt halt auch Geimpfte davon betroffen. Das werden wir umsetzen, sodass auch da die Kontaktbeschränkungen dann greifen. Also insofern, ich würde jetzt mal dazu raten, jetzt nicht wieder einen Streit zu führen, ganz öffentlich, dass das jetzt nicht wieder weitreichend genug ist oder so, sondern dass wir jetzt auch, ich glaube, das erhoffen sich auch die Menschen, dass jetzt die politisch Verantwortlichen an einem Strang ziehen und sagen, wir haben uns jetzt verabredet. Es gab einen Expertenrat, der hat ein Gutachten gemacht und wir richten uns auch ein Stück weit danach und wir werden die Maßnahmen jetzt nochmal verschärfen und tun das einheitlich. Und das ist das Gebot der Stunde. Deswegen trage ich die Beschlüsse von gestern Abend vollumfänglich mit.
Wir sprechen heute über das Stimmungsbild in unserer Gesellschaft, so kurz vor Weihnachten, mit zwar sinkenden Zahlen, aber Omikron vor der Tür. Wir wissen nicht, was diese Variante alles bringen kann und wird. Insofern auch jetzt diese Maßnahmen, wie Sie sagen, ja auch für Geimpfte. Was glauben Sie, kann das die Stimmung noch ein bisschen mehr zur Anspannung bringen?
Ja, damit muss man schon rechnen. Also wir alle sind müde und wir würden uns natürlich ein baldiges Ende der Pandemie wünschen, aber das Virus richtet sich halt nicht nach unseren Wünschen. Deswegen heißt es jetzt weiter zusammenhalten und das gemeinsam durchstehen. Aber ich merke halt, dass jetzt wir einen Teil der Bevölkerung verlieren. Es ist ein kleiner Teil, das möchte ich nochmal sehr deutlich sagen. Es ist ein sehr lauter Teil, Menschen, die sich nicht mehr dran halten wollen, was es an Regeln gibt. Natürlich sind da wahrscheinlich sehr viele Ungeimpfte darunter, die jetzt gerade auch hier in Thüringen natürlich spüren, wie mühsam es jetzt ist, sag ich mal, als Ungeimpfte, sag ich mal, schon der tägliche Weg jetzt zur Arbeit. Man muss den öffentlichen Personennahverkehr, nutzt man ja, oder man geht dann auch zur Arbeit und man braucht jeden Tag einen neuen Test und so weiter. Schon sehr mühsam geworden. Deswegen sind die jetzt auch draußen. Das sind nicht nur diese, sondern es gibt ja auch ganz bewusste Anstifter, die jetzt diesen Protest ja auch befeuern. Das ist hier in Thüringen insbesondere die AfD, aber auch ganz klar Rechtsextremisten, die dazu aufrufen, jetzt auf die Straße zu gehen, die natürlich da so ein bisschen Morgenluft wittern, dass sie ihre Entgrenzung, also sprich die Ideologie, die sie vertreten und auch das Hass und Hetze in weitere gesellschaftliche Schichten voranzutreiben. Und da sind sie nicht ganz unerfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist aber jetzt die Herausforderung, die wir als Gesellschaft haben, ja, das wieder in den Griff zu bekommen.
Sie sagen Herausforderung als Gesellschaft, das heißt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Nicole Deitloff. Das zweite Weihnachten in Folge wird geprägt sein von der Pandemie. Die Politik ist alarmiert, auch aufgrund der Omikron-Variante. Das war auch gestern nach der Bund-Länder-Konferenz ja zu spüren. Schärfere Maßnahmen nach Weihnachten befeuert womöglich die Gegner und besorgt Sie als Beobachterin mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt wie sehr?
Also die Verschärfung der Maßnahmen besorgt mich mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt tatsächlich nicht besonders. Der gesellschaftliche Zusammenhalt, um den steht es eigentlich gar nicht so schlecht. Was wir erleben, und das hat Herr Mayer ja eben auch schon angedeutet, ist, dass eine sehr kleine Minderheit sozusagen stark gegen diese Pandemie-Management-Maßnahmen eingestellt ist. Aber die sind nicht entscheidend für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt. Das muss man einfach ganz deutlich unterscheiden. Also was mich, glaube ich, dann schon eher besorgt, ist die Art der Krisenkommunikation, die wir auch gestern wieder erlebt haben. Also wir haben auf der einen Seite sehr deutliche, massive Warnungen seitens der jeweiligen Expertengremien, sei es jetzt der eingesetzte Expertenrat, sei es das RKI, die maximale Kontaktbeschränkung wollen. Und dann haben wir eine Bund-Länder-Konferenz, die diese Warnung eigentlich bestätigt, aber dann dennoch relativ schwache Maßnahmen entscheidet. Und das ist sozusagen eine Diskrepanz zwischen dem, was an Warnungen vorgegeben wird und dem, was an Maßnahmen kommt. Und das ist sehr schwierig für Bürgerinnen und Bürger zu verstehen, warum Warnungen und die Maßnahmen so weit auseinanderklaffen.
Wobei auch das gestern dann im Anschluss ja auch schon in der Diskussion war, dass die Warnungen hauptsächlich oder auch die Mahnungen, noch schärfer vorzugehen, vom RKI kamen und die Bund-Länder-Runde den Empfehlungen des Expertenrates eigentlich relativ genau gefolgt sind. Georg Mayer, vielleicht können Sie da noch ein bisschen aufklären.
Ich war ja nicht selbst
nicht
jetzt
selbst
dabei,
dabei,
aber ich habe mich, aber ich habe das natürlich, wir haben das heute nachbereitet. Ich komme gerade auch aus einer Kabinettssitzung und es ist schon, ich spüre das auch oder ich höre das auch aus ganz anderen Ländern, dass da schon ein gewisses Unverständnis über das Vorgehen des RKIs da ist, weil das RKI ist ja auch im Expertenrat vertreten. Dort gab es eine einstimmige Empfehlung und kurz vor der Bund-Länder-Konferenz kommt das RKI mit einem, ja, wie soll ich sagen, Alarmruf oder einem Brandbrief, so nach dem Motto, es muss jetzt sofort im Grunde der Lockdown herbeigeführt werden. Das hat schon für Verwirrung gesorgt und ich kann das auch ehrlich gesagt in der Schärfe nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, man war ja vorher im Expertenrat mit dabei und hat dem einstimmig zugestimmt. Was da los ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Und können wir vermutlich an dieser Stelle auch nicht aufklären, aber mit Blick auf das, Nicole Deitlauf, was Sie da gesagt haben, das ist etwas, was in der Pandemie ja immer mal wieder auch zu beobachten war, dass da verschiedene Stimmen, verschiedene Richtungen vorgegeben haben. Was macht das mit der Bevölkerung?
Ich glaube, also ich meine, wir stehen jetzt, Sie haben es gesagt, zweite Weihnachten mit Corona. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der diese Gesellschaft in diesem Krisenmodus ist. Und um eine solche Krise gut durchzustehen, kommt es vor allen Dingen, neben vielem anderen natürlich, auf eine gute Krisenkommunikation an. Das heißt, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, sie wird verlässlich informiert. Sie wird also über das, was man weiß, aber auch über das Ausmaß dessen, was man nicht weiß, informiert und daran angepasst werden Maßnahmen vorgenommen. Und das haben wir gerade in den letzten Monaten gesehen, hat nicht besonders gut funktioniert. Wir hatten eine Vielfalt an Stimmen, wir hatten wechselseitige Schuldzuweisungen, eine große, ja, ich würde sagen, Laissez-faire-Haltung. Und das hat, Verunsicherung ist das eine, ich glaube, es hat zu großer Frustration geführt. Auch gerade bei der überwältigenden Mehrheit derjenigen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die durchaus für strengere Maßnahmen ja zu haben sind. Aber wenn man das Gefühl hat, dass Politik vielleicht eben nach anderen Maßstäben oder Kriterien urteilt und nicht nach denen, die sozusagen in den wissenschaftlichen Warnungen vorgegeben werden, dann erzeugt das sozusagen Verunsicherung und eben auch Frustration.
Und wenn wir auf die Frage schauen, spaltet das die Gesellschaft, spaltet die Pandemie die Gesellschaft, spaltet Corona womöglich oder ist Spalten das falsche Wort?
Ja, Spalten ist einfach ein wirklich sehr politischer Kampfbegriff, würde ich geradezu sagen. Wenn wir über Spaltung sprechen, dann haben wir oder es erzeugt ein Bild und dieses Bild ist eines einer Gesellschaft, die in zwei große Lager unterteilt ist, die eigentlich keinerlei Gemeinsamkeiten mehr miteinander haben, die nicht mehr miteinander zusammenleben können. Und dieses Bild lässt sich eigentlich nicht auf die deutsche Gesellschaft übertragen. Das haben wir ja so nicht. Was wir sehen, ist eine sehr große Mehrheit, die sehr offen ist für ein auch aktives Pandemie-Management, die bereit ist, Einschränkungen in Kauf zu nehmen und ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft, der sich stark dagegen stellt. Aber dieser Teil ist wirklich sehr klein und darum passt das Bild einer Spaltung oder der gespaltenen Gesellschaft nicht besonders gut. Ja, es gibt diese kleine Gruppe, die sich auch immer weiter entfernt aus der gesellschaftlichen Mitte, wenn man so will. Aber es ist eben auch nur eine kleine Gruppe und sie hat keine Auswirkung auf das gesamtgesellschaftliche Gefüge, wenn Sie so wollen.
Tobias Meilicke, Sie haben einen anderen Betrachtungswinkel als Leiter einer Beratungsstelle in Berlin-Kreuzberg, Veritas, die Betroffene von Verschwörungserzählungen berät. Wenn wir nach einer Spaltung in der Gesellschaft fragen, was ist da Ihre Antwort?
Ja, ich kann mich meinen Vorrednern schon anschließen. Wir sehen, dass es eher eine Minderheit ist, die also die Pandemie ablehnt, teilweise auch gar nicht wahrnimmt und in Verschwörungstheorien abdriftet. Aber so klein ist diese Minderheit auch nicht. Wir sehen durch Studienlagen, dass es sich um 9 bis 30% der deutschen Bevölkerung handelt. Also wir reden, selbst wenn wir die 9% nur anlegen, von mindestens 6 Millionen Deutschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, rund um die Corona-Pandemie und damit auch Maßnahmen ablehnen. Es ist also nicht eine kleine Minderheit, die wir nicht beachten dürfen. Das Zweite ist, was wir durchaus sehen, es gibt einen großen Bedarf im Umfeld auch, in den Familien, aber auch bei Fachkräften wie Lehrer, der Jugendhilfe oder auch in Betrieben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil entsprechende Personen, die an Verschwörungen glauben, auch einen gewissen missionarischen Eifer damit entwickeln. Und was wir auch beobachten in den letzten Wochen zunehmend ist, dass mit dem verschärften Druck zum Impfen hin wir auch Radikalisierungstendenzen feststehen. Und zwar Radikalisierungstendenzen, die in zwei Richtungen gehen. Die einen, die sagen, okay, ich muss dieses Land verlassen, ich werde hier getötet durch Impfungen und wirklich eine Ausreisetendenz entwickeln. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe, die jetzt auch sagen, bei mir wollen die Ehefrau, will das Land verlassen, will nach Paraguay abhauen oder meine Eltern sind schon gegangen. Und die anderen, die sagen, okay, wir müssen jetzt gegebenenfalls auch härtere Maßnahmen eingreifen, das heißt auch zu Gewalt vielleicht neigen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die sich da stellt, auch eine neue Form von Extremismus, die da vielleicht auf uns zukommt und die, mit der wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen auf verschiedenen Ebenen.
Und im Hintergrund höre ich Georg Meyer, den thüringischen Innenminister, ja, laut atmen. Das heißt, da haben Sie eine andere Idee zu oder was würden Sie sagen?
Nein. Ich teile diese Auffassung, dass das, also wie gesagt, dass das eine Minderheit ist, aber ich teile auch die Auffassung, die eben Herr Malicke geäußert hat, dass es jetzt so eine ganz kleine Minderheit nicht ist, sondern es ist schon, also hier in Thüringen würde ich jetzt mal sagen, man kann das fast so ein bisschen, das Wählerpotenzial der AfD würde ich jetzt einfach mal als eine grob gegriffene Größe nehmen. Also 25% sind einfach empfänglich für diese populistischen Politikansätze, wo den Menschen erstmal Angst gemacht wird, aber sie halt auch empfänglich sind für diese Angstmacherei. Ich würde jetzt nicht von einer Spaltung sprechen, sondern ich würde mal den Begriff, der mir besser gefällt, sind Risse, werden hier deutlich. Ja, das sind also auch nochmal Dinge, die man wieder kitten kann. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Wo kommen diese Risse eigentlich her? Weil, wissen Sie, das Impfen ist jetzt natürlich ein Thema, was schon längst die rein gesundheitspolitische Ebene verlassen hat. Impfen ist ein Thema, was den allgemeinen Widerstand quasi reflektiert. Das ist politisch aufgeladen. Die Menschen haben jetzt das Gefühl, mit der Verweigerung des Impfens hat man jetzt mal ein Instrument, wo man es denen da oben mal so zeigen kann und Widerstand üben kann. Das ist halt, man muss dann eine Ebene tiefer gehen. Was liegt eigentlich dahinter? Woher kommt dieses Gefühl der Unzufriedenheit auch mit der Politik? Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die da drunter liegen. Und die müssen wir jetzt nochmal adressieren. Man muss die identifizieren, nach oben bringen und die Leute ein Stück weit, ja, ich sag's jetzt mal, abholen. Nicht alle sind bereit, sich abholen zu lassen. Es wird auch eine radikale Minderheit geben. Die müssen wir insbesondere nochmal im Auge behalten, die wir verloren haben. Das muss man so sagen. Ja, und da muss man andere Instrumente anwenden, um die Demokratie zu schützen, aber es gibt sicherlich auch noch ein paar Menschen, die man erreichen kann, das ist unsere Aufgabe.
Genau das nochmal ein wenig genauer auch zu betrachten, wird sicherlich auch nochmal Teil dieser Sendung sein. Wir haben unsere erste Hörerin in der Leitung, die ich in die Runde nehmen möchte. Frau Kern hat uns aus Bayern angerufen. Schönen guten Morgen.
Grüß Gott und guten Morgen. Ich rufe an wegen des Begriffs Spalten. Das ist ein Begriff, der mir sehr widersteht. Ich halte den für politisch gefährlich. Da wird nämlich suggeriert, als ob wir, ich sage jetzt mal in Deutschland, immer schon einer Meinung in allem sind und waren. Und das ist politisch fatal. Das erinnert mich an ein Volk, ein Reich, ein Führer. Es gibt in einer Demokratie grundsätzlich verschiedene Meinungen, Ansichten und Weltanschauungen. Das ist der Kern einer pluralen Gesellschaft. Wieso redet man dann immer von Spalten? Ich halte das für politisch eminent gefährlich, wenn man das mal überlegt. Mhm. Und auch jetzt zum Kleinen, wenn ich in meinem Umfeld sehe, wer jetzt da abdriftet in gewisse Szenen, dann driften die nicht an. Ich klopfe mir an die Brust. Die waren immer schon auffällig in bestimmten Dingen. Die eine fremdenfeindlich, lang vor Corona, die andere esoterisch angehaucht. Der Dritte hat sich gerühmt, dass er sämtliche Bilder von Adolf Hitler in der Lederhose besitzt und so weiter. Und ich bekenne mich schuldig, dass ich das immer auf Durchzug geschaltet habe, überhört habe und nie sofort eingeschritten bin, bis auf wenige Ausnahmen. Mhm. Also wir waren damals im Bekanntenfreundes auch schon gespalten, in Anführungszeichen. Aber das ist normal.
Ja, Frau Kern, da sind wir genau an dem Punkt, den wir ja eben auch schon angesprochen haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie dann auch nochmal mit reinbringen. Was ist normal, was ist nicht normal? Frau Deitloff, ich habe Sie im Hintergrund schon gehört. Wir sind keine homogene Masse. Es gibt Unterschiede, auch in den Regionen ja unterschiedliche Haltungen. Was in einer Demokratie gewollt und erwünscht ist, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Es gibt aber Grenzen, die überschritten werden. Was sagen Sie da als Politikwissenschaftlerin?
Also ich würde erstmal in der Tat danken, Frau Kern, für diese Punkte, denn das ist ganz richtig. Momentan erzeugen wir die ganze Zeit das Bild einer irgendwie homogenen Gesellschaft, die in der Vergangenheit einen grundlegenden Konsens über das Zusammenleben gehabt hätte, und der wird nun aufgekündigt. Und das ist tatsächlich schlicht und einfach Quatsch, das muss man auch so sagen. Diese Gesellschaft war immer sehr heterogen, und wir haben eben über 9 bis 30% gehört, einer Minderheit. Diese 9 bis 30%. Das ist erstmal eine unglaubliche Streuung. Überlegen Sie mal, was für Zahlen da zusammenkommen. Mhm. Und selbst wenn man das nicht hätte, dann wissen wir stabil, haben wir immer einen Prozentsatz von um die 10% gehabt, die gegen diese Gesellschaft und die Staatsform waren, die dieser Gesellschaft aufgedrückt worden sind. Das ist sozusagen eine stabile Größe gewesen, über die wir reden. Und die wird in den verschiedenen Krisen immer wieder aktiviert. Die erhöht auch ihr Mobilisierungspotenzial, weil sich nämlich aktive Gruppen sozusagen diese Krisen nehmen, um darüber neue Anhänger zu gewinnen. Deswegen erscheint uns diese Gruppe jetzt gerade so groß. Sie Aber wird sich wieder verkleinern, wenn die Pandemie nachlässt.
Im Grunde ist das eine Gruppe, die Sie da sehen, die es auch vor Corona schon gegeben hat, die jetzt Absolut. Die Gunst der Stunde, in Anführungsstrichen, muss man ja sagen.
Ja, wir sehen ganz deutlich rechtsextremistische Gruppierungen in dieser Gruppe. Wir sehen auch, dass sie die Proteste, die Angst vor der Impfung, die Skepsis bezüglich der Impfung ausnutzen, um zu mobilisieren, um neue Anhänger zu gewinnen. Wir haben das auch bereits im Fluchtsommer gesehen. Auch da war es so, dass diese Gruppierung ja nicht erst mit dem Fluchtsommer 2015 entstanden sind, die gab es doch schon viel länger.
Muss leider unterbrechen.
Aber sie nutzen
mit Blick auf die Uhr. Wir setzen da gleich nochmal an. 00800 446 44 464, wenn Sie sich beteiligen wollen, und wir hören uns nach den Nachrichten gleich wieder. Um 10.35 Uhr ist es im Deutschlandfunk, geht es weiter mit der Agenda, und wir schauen auf die Stimmung in der Gesellschaft. Was richtet Corona da möglicherweise an? Gibt es eine Spaltung? Wir haben gerade auch gehört, es ist eher ein Riss. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de oder uns anzurufen. 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Viele Hörerinnen und Hörer sind diesem Aufruf schon gefolgt, etwa Wolfgang Daub, der uns geschrieben hat: Corona bzw. die immer gleichen Fehler, die die Politik bei der Bekämpfung des Virus macht, zu spät, zu langsam, zu inkonsequent und häufig völlig unlogisch, spaltet die Gesellschaft. Erneut gibt es eine neue Virusvariante, die wie die vorherigen völlig ungehindert ins Land kommt. Keine Sicherheitsschleusen am Flughafen, keine sofortige Quarantäne dort vor Ort, so sagt er. Und geschrieben hat uns Ulrich Herzau ebenfalls. Er schrieb: Mir ist aufgefallen, dass die Krise viele schlechte Eigenschaften bei vielen geweckt hat. Missgunst, etwa Impfscham, Neid und Argwohn und große Ungeduld, die sind leider Tugenden, die dieser Tage und Wochen eine üble Renaissance erleben. Anstatt wir als Gesellschaft in Krisenzeiten beginnen zusammenzurücken, dividieren wir uns augenscheinlich immer weiter auseinander. Geschrieben hat uns auch Mathilde Grünewald: Es wird viel zu viel über diese winzige Minderheit von Schreihälsen gegen die Corona-Maßnahmen berichtet. So bekommen sie mehr Aufmerksamkeit, als sie verdienen. Nichts berichten, dann verlaufen sie sich schnell. Nicole Deitelhoff, Sie sind Politikwissenschaftlerin, Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität Frankfurt, aber auch Sprecherin des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vor den Nachrichten musste ich Sie kurz unterbrechen. Sie hatten ausgeführt, dass es eben Menschen sind, die auch schon vor der Corona-Pandemie gegen den Staat waren, sich formiert haben, in anderen Krisen zu Wort gemeldet haben, lauthals zu hören waren. Und da möchte ich Ihnen nochmal das Wort natürlich geben an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Also tut mir auch leid, wenn ich mich in Rage geredet habe. Aber das ist einfach tatsächlich momentan eine Lage, wo man gegen bestimmte diskursive Bilder anargumentieren muss. Also eben diese Idee, es gab das nicht und plötzlich in der Krise taucht da diese Spaltung oder dieser Riss auf, wie auch immer wir das jetzt beschreiben wollen. Und das ist einfach nicht der Fall. Wir haben über Jahrzehnte hinweg Daten erhoben, die immer gezeigt haben, es gibt einen stabilen Prozentsatz von Menschen in dieser Gesellschaft, die nicht einverstanden sind mit der gesellschaftlichen Ordnung, die wir vor uns haben. Und wir merken sie jetzt einfach nur deutlicher, weil sie eben in der Krise sich lauthals zu Wort melden, weil sie auch neue Anhänger gewinnen, weil eine Krise eben durch große Unsicherheit gekennzeichnet ist. Menschen haben Angst, Angst um ihr Leben, Angst um ihr Fortkommen. Und dann wenden sie sich auch solchen Gruppen zu, weil sie nach Antworten suchen, weil sie auch nach Autorität suchen, Sicherheit in einer Zeit, die eben durch Unsicherheit geprägt ist. Und das sorgt dafür, dass wir eben jetzt diesen starken Eindruck von Spaltung, Rissen, einem Auseinanderbrechen haben.
Ich habe im Vorfeld der Sendung gelesen, dass Sie lieber den Begriff der Polarisierung verwenden, weil...
Das ist richtig. Ja, weil mit der Spaltung, ich habe es ja gesagt, ich halte das tatsächlich für einen politischen Kampfbegriff, das ist ja auch historisch immer gewesen, dieses Bild einhergeht einer Gesellschaft, die sich in große Lager spaltet, die nicht mehr miteinander zusammenleben können. Und das haben wir nicht. Was wir sehen, ist, dass in einer krisenhaften Situation sich die Meinungen auseinander bewegen, eher zu den Polen gehen. Und das schafft eben der Begriff Polarisierung recht gut zu beschreiben. Wir sehen im Pandemie-Management, da gibt es anscheinend relativ wenig Graubereiche, relativ wenig Kompromiss, sondern wir sehen ein großes Lager auf dem einen Pol und ein relativ kleines Lager auf dem anderen Pol. Das ist also sozusagen eine Polarisierung und damit können wir gut umgehen. Eine Polarisierung ist nicht schlimm für eine Gesellschaft, solange sie sich immer wieder an Themen entzündet, über die man dann auch in die Auseinandersetzung gehen kann. Und das wäre mir nochmal ganz wichtig. Wir lassen ja diese 9% auch nicht, wir geben die ja nicht auf. Eine Demokratie gibt ihre Bürgerinnen und Bürger ja nicht auf, sondern wir streiten mit ihnen. Wir gehen in die Auseinandersetzung. Wir ringen immer wieder darum, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.
Auch das nochmal ein Thema, was wir gleich nochmal aufgreifen. Tobias Meilicke, Sie haben uns vor den Nachrichten auch nochmal ausgeführt, wie Sie das erleben als Leiter der Beratungsstelle Veritas in Berlin-Kreuzberg. Das ist eine Beratungsstelle, die Betroffene von Verschwörungsmythen unterstützt, ihnen Hilfe darbietet. Sie sprechen da eher von Verschwörungserzählungen, bewusst nicht von Verschwörungsmythen oder gar Theorien, weil...
Naja, wir lehnen den Theoriebegriff ein bisschen ab, weil er immer so einen wissenschaftlichen Anstrich hat. Wenn wir aber hören, was da für Theorien in den Familien vor allem verbreitet werden, dann hat das doch eher nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern wirklich mit einer Erzählung, also einer Idee davon, wie ich die Welt sehen will, ohne dass ich das unbedingt mit Fakten belegen kann.
Und Sie haben ausgeführt, dass dieser Kreis, der, wie wir ja auch gerade gehört haben, ein kleinerer Teil ist, der sich da polarisiert und zum Teil auch radikalisiert, dass dieser Kreis weitere Kreise ja zieht, weil es eben im Umfeld Menschen gibt, die damit belastet werden. Was bekommen Sie da sonst noch zu hören?
Ja, das ist richtig. Also wenn wir, wie gesagt, auch nur von den 9% ausgehen, dann sind das 6 Millionen Deutsche, die natürlich alle auch Familienmitglieder haben, Eltern, Kinder, aber auch Partnerinnen und Partner, mit denen sie eigentlich täglich zusammen sind und wo dieses Thema Corona, der Umgang mit der Pandemie und vor allem auch den Maßnahmen dann sehr stark geprägt ist durch Verschwörungserzählungen, die immer wieder verbreitet werden. Und das führt zu sehr viel Streit in den Familien, weil man sich halt ständig positionieren muss. Ein Partner möchte dann Maske tragen, lässt sich vielleicht impfen, der andere lehnt das ab, hat sogar Angst darum, wenn sich der Partner impfen lässt, dass er daran stirbt. Es geht darum, dass darüber debattiert wird, werden die Kinder noch zur Schule geschickt oder nicht, weil man dort auch vermutet, dass sie körperliche Übergriffe erleben in dem Augenblick, wo sie Masken tragen müssen oder vielleicht dort auch zwangsgeimpft werden, ohne dass Eltern das mitkriegen. Also auch das ist ein großes Thema in den Familien. Wir erleben teilweise, dass gesundheitliche Maßnahmen auch jenseits der Impfungen abgelehnt werden, wenn es um Corona geht, aber auch darüber hinaus. Ich hatte letztens auch eine Klientin beispielsweise, die auch dann Krebs leugnete, sogar schon. Also wir sehen auch Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, glauben meistens nicht nur an eine, sondern an ganz viele. Wir sehen also zunehmend Fragen von Kindeswohl. Wir sehen aber auch Suizidandrohungen, die teilweise in den Familien gemacht werden. Also wenn du dich impfen lässt, dann macht das Leben für mich keinen Sinn mehr. Dann kann ich mich auch gleich umbringen, ist ein Satz, den wir in letzter Zeit relativ oft leider in der Beratung auch gehört haben. Und wir erleben zum Teil auch Hinweise darauf, dass Fremdgefährdung vorliegt. Das heißt Fremdgefährdung in dem Augenblick, wo Familienangehörigen auch mit Gewalt gedroht wird, wenn sie bestimmte Sachen umsetzen oder auch mit Gewalt gegen Dritte gedroht wird. Wo wir natürlich ganz aufmerksam sind und teilweise auch im Kontakt mit den Sicherheitsbehörden jetzt dann schon stehen, um da im Zweifelsfall auch rechtzeitig eingreifen zu können. Also wir sehen schon, dass diese Pandemie und die Maßnahmen, wie sie jetzt gefällt werden und der zunehmende Impfdruck auch zu einer Radikalisierung in diesem Spektrum führt. Natürlich zu einer, bei einer kleinen Minderheit nur, aber eine Minderheit, die wir auf alle Fälle sehr genau beobachten müssen und wo es einfach auch mehr Angebote geben muss, die in Richtung Prävention gehen, nicht nur im Sinne von Strafverfolgung.
Und Ihre Beratungsstelle, wenn ich da richtig informiert bin, die hat es schon vor der Pandemie gegeben, aber Sie spüren, das hört man da auch deutlich raus, einen deutlich stärkeren Zulauf, richtig?
Naja, unsere Beratungsstelle gibt es wirklich erst seit Anfang des Jahres, aber wir sehen jetzt die letzten Wochen auch noch mit der verschärften Impfdiskussion einen deutlichen Zuwachs. Wir haben aber auch so enorm hohe Beratungsanfragen. Also wir sind jetzt Ende des Jahres bei 600 Beratungsanfragen seit dem 1. Mai. Das ist eine enorm hohe Zahl, vor allem bei den Personalstellen, die wir im Moment haben. Und vor allem die Anfragen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Also es gibt ein ganz großes Spektrum von Menschen, die sich Hilfe suchen und denen wir gar nicht im Moment Hilfe bieten können, was natürlich besonders dramatisch ist, wenn man weiß, dass gerade im Bereich der Radikalisierungsprävention Tage und Wochen entscheidend sein können, um Menschen nochmal anders zu erreichen.
Wir haben Katja Gerhardi in der Leitung, die ich gleich noch ansprechen möchte, aber kurz noch an Sie die Frage, weil es ja ein wirklich wichtiges und drängendes Thema ist und der Beratungsbedarf offensichtlich auch groß. Was raten Sie, was würden Sie sagen, was kann man generell raten, Angehörigen oder Menschen, die mit Verschwörungserzählungen zu tun haben?
Das ist relativ schwierig zu sagen, so allgemein, weil wir immer den Einzelfall auch angucken. Mhm. Grundsätzlich gilt es erstmal, sich zu überlegen, wenn ich mit Verschwörungsgläubigen zu tun habe, was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich eigentlich erreichen? Also möchte ich mit dieser Person in Beziehung bleiben, vielleicht auch Impulse setzen, dass sie sich davon distanziert? Möchte ich vielleicht auch Dritte schützen? Also wenn ich eine Fachkraft beispielsweise bin im Bereich der Schule oder Jugendhilfe, dann geht es vielleicht auch darum, anderen zu sagen, nee, das ist nicht die allgemeine Wahrnehmung hier, sondern ich habe eine andere Wahrnehmung und möchte euch auch signalisieren, ihr könnt darüber mit mir reden. Also sich erstmal zu überlegen, was ist das Ziel? Das zweite ist ganz klar auch die Frage, sich zu stellen, wo sind meine Grenzen? Zum einen moralischer Art, also wie positioniere ich mich gegen Rassismus, Antisemitismus und solche Sachen, die natürlich auch immer wieder mit Verschwörungserzählungen zu tun haben. Zum anderen aber auch individueller Art. Wir erleben ganz oft, dass Klientinnen sehr, sehr viel über sich ergehen lassen, also diesen missionarischen Eifer, den Verschwörungsgläubige an den Tag legen, wirklich 24 Stunden am Tag ertragen, ohne eigentlich mal Stopp zu sagen, weil sie Angst haben, damit die Beziehung zu gefährden. Auch das ist sich total wichtig, also sich Grenzen zu setzen und viel vor allen Dingen versuchen, in Ich-Botschaften zu kommunizieren. Also mir ist das gerade wichtig, ich kann das gerade nicht, lass uns da mal eine Pause machen. Und dann ist natürlich ganz wichtig auch zu verstehen, Menschen, die sich Verschwörungserzählungen zugewandt haben, die erreichen wir nicht mehr über Faktenlagen alleine, sondern die tun das aus sozialen und emotionalen Bedürfnissen heraus. Das heißt, ich muss viel mehr auf der Gefühlsebene mit diesen Menschen kommunizieren als über Fakten.
Und ich glaube, da ist die Leitung auch weg, aber die Botschaft ist auch angekommen. Aber man hört schon raus, dass das eine relativ schwierige Angelegenheit ist und dass man da sicherlich viel Mut haben muss, viel Geduld haben muss und die Beratung möglicherweise auch unumgänglich ist. Katja Gerhardi, ich habe es gesagt, ist in der Leitung. Sie ist die parteilose Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion in Bautzen. Erstmal schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die parteilose Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, da habe ich ein bisschen gestutzt, als ich das gelesen habe. Wie geht sowas?
Ja, indem man gewählt wird.
Aber parteilos ist. Wir sind aufmerksam auf Sie geworden, weil Sie das Bündnis Bautzen gemeinsam mit initiiert haben. Erklären Sie kurz, um was es da geht.
Genau. Also nächstes Mal ist mir wichtig zu sagen, dass ich also tatsächlich gar nicht in der Rolle dieser CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden dort tätig gewesen bin, sondern als ganz normale Bautzener Bürgerin. Ja, was tun wir? Es ist entstanden dadurch, dass viele Menschen hier in Bautzen ja ganz lapidar gesagt ein bisschen den Kanal voll hatten von den Geschehnissen, die hier in der Stadt auch die Bilder in den Medien geprägt haben. Es war so eine Gemengelage aus, naja, Sorge, Unmut, Betroffenheit, Ratlosigkeit. Und dann entstand eben am Beispiel von Freiberg orientiert diese Idee, einen offenen Brief zu schreiben, um ein Signal zu setzen in die Mitte der Stadtgesellschaft hinein, aber eben auch über die Stadtgrenze hinaus, dass die Mehrheit unserer Stadtgesellschaft solidarisch ist, vernünftig ist, empathisch ist. Und diesen Menschen wollten wir eine Stimme geben und diese Menschen wollten wir auch bestärken mit unserer Aktion.
Und wie fand die Sache Anklang?
Ja, die Resonanz, die hat uns wirklich überwältigt. Also Wir hatten zuerst einmal gedacht, dass wir waren eine kleine Kerngruppe von ungefähr 7 Personen und wir haben erst mal gedacht, naja, vielleicht bekommen wir so 30 Erstunterzeichner und haben alle in unserem persönlichen Umfeld gefragt und wir waren dann ganz schnell bei 80 und als die Petition dann losging, dann gingen die Klickzahlen sowas von in die Höhe. Ich glaube, die aktuelle Zahl kenne ich gar nicht. Wir nähern uns jetzt der 13.000, meine ich. Also die Resonanz ist unglaublich und was uns alle sehr berührt ist, auch die Kommentare, die eben unter dieser Petition zu stehen sind. Also diese Stimmen aus der Bevölkerung heraus, die so eine Mischung von Erleichterung, von Freude sind, von Bestätigung, auch Erwartung, dass weitergemacht wird. Ja, also es ist ein sehr, sehr schönes Signal.
Und was ist das Ziel dieser von Ihnen angesprochenen Petition?
Also diese Petition richtet sich jetzt nicht ganz konkret an irgendeine staatliche Institution, sondern es war einfach die Plattform sozusagen, die Stimme der Vernunft hörbar zu machen. Die Zielrichtung ist eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Wir wollen eine Bestärkung in die Mitte der Gesellschaft hinein formulieren einerseits und wir möchten eben auch andererseits ein Zeichen setzen, dass wir mit den Geschehnissen auf dem Kornmarkt diese Corona-Spaziergänge in Anführungsstrichen, die dort stattfinden, die instrumentalisiert werden von Menschen, die sich am rechten Rand der Gesellschaft bewegen, dass wir da eine Grenze setzen möchten, dass wir das nicht akzeptieren möchten.
Und Sie haben es gesagt, Sie haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Ihre Initiative, Ihr Vorgehen hat viel positiven Anklang gefunden. Aber gab es auch negative Rückmeldungen?
Ja, natürlich, die gab es auch. Also mich persönlich haben natürlich auch Mails mit einem entsprechenden Ton erreicht. Das waren aber sehr wenige, muss ich sagen. Und um beim Thema der Sendung zu sein, natürlich gab es auch Stimmen, die gesagt haben, Mensch, was macht ihr eigentlich mit dieser Petition? Ihr treibt ja Spaltung hier voran. Und also diesen Vorwurf, den möchte ich hier einfach ganz, ganz klar zurückweisen an dieser Stelle, denn darum geht es uns explizit nicht. Und jeder, der diesen offenen Brief liest, der merkt das auch, dass es uns gerade darum geht zu sagen, ja, wir sehen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man Dinge unterschiedlich einordnen kann. Und wir sehen aber auch, dass wir voneinander erzählen müssen, dass wir Verständnis füreinander brauchen, dass wir aushalten müssen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Wir sehen Nöte und wir sehen Ängste. Und wir möchten gerne ins Gespräch kommen. Also wir haben dort die ehrliche Bereitschaft, zuzuhören und auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch da, wo, sage ich mal, Zielstellungen und Rahmenbedingungen eines demokratischen Dialogs verletzt werden, dass wir da auch Grenzen setzen müssen.
Wenn man Ihnen zuhört, merkt man aber auch, wie sensibel das Ganze ist und wie Menschen auch sehr unterschiedlich darauf reagieren, sofort auch eine Haltung entwickeln zu einer Aktion wie Ihrer. Wenn Sie auf lokaler Ebene sich mal umschauen, umhören, wie ist da die Stimmung? Wie begegnen sich die Menschen im zweiten Winter der Corona-Krise?
Ja, die Stimmung ist schon angespannt, da gebe ich Ihnen recht. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir sozusagen diese Mehrheit sammeln und dass wir auch diese Mehrheit stärken, so dass auch manche Menschen einfach vielleicht Mut schöpfen dazu, was Positives auszustrahlen, Mut schöpfen, diese Solidarität zu leben, die wir ja unbedingt brauchen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
Georg Mayer, Thüringer Minister für Inneres und Kommunales. Sie haben in dieser Sendung schon mal gesagt, dass es ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch ist, diesen Zusammenhalt zu finden und auch diejenigen mit einzubeziehen, die jetzt noch sich gegen Maßnahmen auch möglicherweise in Stimmung bringen. Sie haben auch gesagt, es gibt Teile, die haben wir verloren. Aber wenn wir auf die politische Frage auch noch mal schauen, was ist gefragt in dieser Lage? Was muss von politischer Seite passieren, um hier wirklich auch gegenzusteuern?
Ich glaube, die große Mehrheit erwartet jetzt auch von uns, also von der Politik und insbesondere natürlich auch von mir als Innenminister, dass der Rechtsstaat eingehalten wird. Dass wir auch deutliche Signale gesendet werden, dass diese kleine Minderheit, die halt laut ist und sich an nichts hält, jetzt die Straße dominiert, aber dass sie quasi auch in ihre Schranken verwiesen wird. Das ist eine Herausforderung, insbesondere für die Polizei, die sehr stark belastet sind, weil halt auch viele dieser Versammlungen stattfinden. Darüber hinaus müssen wir die Politik, aber auch die Gesellschaft, die noch Erreichbaren in den Blick nehmen. Und da gibt es schon noch zahlreiche davon, würde ich jetzt mal sagen. Greif mal das Thema Impfen heraus. Da gibt es schon viele Menschen, die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen, sei es über Verschwörungsmythen oder sonst irgendwie, einfach Angst davor haben. Und da müssen wir noch mehr unternehmen, um jetzt auch diese Menschen nochmal zu erreichen und ihnen deutlich zu machen, aufzuklären nochmal, da ist einiges schiefgelaufen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, es gibt noch weitere gesellschaftliche Themen, die gerade hier auch im Osten und gerade auch in ländlichen Regionen eine Rolle spielen. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr so richtig verstanden, abgeholt von der Politik mit den Themen, mit denen sie sich jeden Tag rumschlagen müssen. Und das ist auch nochmal ein politisches Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dass wir hier auch schauen, dass wir, wie gesagt, die Erreichbaren. Es gibt unter denen, die jetzt auf der Straße sind, viele Extremisten, die werden wir nicht mehr erreichen können. Die müssen wir in ihre Grenzen verweisen. Aber die Erreichbaren, das muss unser Ziel sein.
Nicole Dei-Ettelhoff, Sprecherin des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf Querdenker auch zugehen, Gespräche suchen, die verbale Auseinandersetzung macht keinen Sinn, sagen die einen. Andere, wie etwa Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der geht bewusst ins Gespräch, bekommt aber dafür auch wiederum Anfeindungen. Also bringt das was, auf diese Leute zuzugehen?
Also ich glaube, es ist, wie Herr Mayer gesagt hat, es gibt natürlich den ganz, ganz harten Kern, der ist sehr klein und da bringt es wenig. Aber die Auseinandersetzungen richten sich auch gar nicht unbedingt an diesen ganz, ganz kleinen Kern, sondern an all diejenigen, die darum herumstehen, die unsicher sind, die verunsichert sind. Und die erreichen wir durchaus. Und ich will Ihnen mal, weil wir vorhin, wir haben sehr viel über Verschwörungstheorien gesprochen, und vielleicht ein ganz optimistischer Befund, den die Bertelsmann-Stiftung gerade rausgebracht hat, ist, dass im Verlauf dieser Pandemie der Glaube an Verschwörungstheorien abgenommen hat und nicht zugenommen. Und das liegt daran, dass wir so viel darüber diskutiert haben und uns auseinandergesetzt haben. Also die sind nicht weg und ein kleiner Teil glaubt umso stärker daran. Das ist immer bei Radikalisierung so. Die Gruppe wird kleiner, der Glauben wird aber stärker. Aber insgesamt in der Bevölkerung nimmt der Glaube an Verschwörungstheorien ab. Und da kann man, glaube ich, sehen, was Auseinandersetzung bringt. Die Frage ist natürlich immer, wo man die Linie zieht. Ab wann kann ich mich gar nicht mehr auf eine Auseinandersetzung einlassen? Ich würde sagen, das ist dann der Fall, wenn systematisch der Boden der Verfassung verlassen wird.
Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Braun, der uns aus Nürnberg angerufen hat. Einen schönen guten Morgen nach Nürnberg.
Ja, grüße Gott aus Nürnberg.
Sie möchten was zum Thema sagen?
Naja, klar. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon diese Diskussion, die angeblich homogene Gruppe der Ungeimpften. Also ich habe in meinem Umfeld, kenne ich durchaus eine ganze Reihe von Ungeimpften und muss einfach sagen, man tut ihnen Unrecht, wenn man die nun alle in einen Topf schmeißt und sagt, die sind alle antidemokratisch, gegen den Staat, mit Verschwörungstheorien, sonst was. Ist einfach nicht so. Das Gros der Leute hat irgendeinen Grund, dass sie sich nicht impfen lassen wollen und gehen damit vorsichtig um. Also bei euch war mal ein Prof in Forschung aktuell, der gesagt hat, es gibt vier Sachen, die wir brauchen, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Neben dem Impfen, das Testen, Maske tragen und Abstand und Kontakte beschränken. Aus irgendwelchen Gründen hat sich die Politik darauf verlassen, mit dem Impfen allein kriegen sie es hin. Ist ihnen auf die Füße gefallen, weil es halt nicht hingehauen hat.
Wobei Maske, Abstand, die Hygieneregeln gelten ja weiterhin.
Ja, aber der Impfen... Wenn Sie das schon ansprechen, die 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel ist so ein Ding. Zum Glück besteht die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. In Forschung aktuell war vor kurzem ein Bericht von der, ich glaube, TU Hannover, Test von Masken, wie gut sind sie, um Übertragung zu verhindern. Sie sind sehr gut. Das heißt, wenn ich die Maske trage in den öffentlichen, dann ist es eigentlich unsinnig, vorher einen Test zu verlangen von den Ungeimpften, bei den anderen nicht. Mhm. Es macht einen riesen Heckmeck für die Verkehrsbetriebe, für die Polizei, bringt viel Unmut. für einen mehr oder weniger Null-Effekt.
Herr Braun, wir sprechen heute ja über die Frage, inwieweit das Stimmungsbild auch so ist, dass Corona die Gesellschaft spaltet. Wir haben ja auch schon den Begriff der Spaltung ja ein bisschen relativiert beziehungsweise nochmal anders eingeordnet. Sie haben gesagt, wir behandeln die Ungeimpften wie eine homogene Gruppe.
Radio oder so, das allgemein zu sagen, ist natürlich Blödsinn.
Nee,
aber es gibt
in der Diskussion.
Gerade von der Politik her, was weiß ich, der Herrmann, der Innenminister von Bayern, jetzt nach der Demo, die zufällig diesen Sonntag, glaube ich, in Nürnberg stattgefunden hat, wo es dann auch wieder so rauskommt, eigentlich sind das alles Verschwörungsimpfgegner und da Zinsen nicht. Mhm. Also man müsste wirklich stärker sagen, okay, wir akzeptieren, dass es da eine Minderheitmeinung gibt, die wirklich verantwortlich und vorsichtig damit umgeht. Und dieser kleine Haufen, der da nun wirklich Fackelzüge und antisemitische Plakate und all sowas macht, das ist ein kleiner, leider sehr auffälliger Haufen, wie das halt immer so ist, wenn die laut sind. Und da müssten wir wirklich sagen, okay, auch ihr Ungeimpften, wir nehmen euch ins Boot, weil wir sehen, dass ihr eigentlich auch verantwortlich mit freiwilligen Kontaktbeschränkungen, machen ja die meisten, die isolieren sich ja zu Hause.
Und mit Blick auf die Uhr möchte ich das gerne an Georg Mayer ja auch weitergeben, der ja als Politiker auch hier in der Runde sitzt, als Innenminister in Thüringen. Die Politik ist da auch angesprochen. Wie sehr können Sie, müssen Sie differenzieren, wenn Sie auf diese Gruppe der Demonstranten und Protestierenden schauen?
Das habe ich ja eben schon auch gesagt, dass es da sehr viele Menschen gibt, die noch von Ängsten, also die einfach nicht aufgeklärt genug sind. Und da müssen wir unser Schwergewicht auch nochmal drauf legen. Aber es gibt gerade bei den Impfgegnern beziehungsweise bei den Gläubigen an Verschwörungsmythen welche, die müssen wir auch auf eine andere Art und Weise sehr ernst nehmen. Da gibt es nämlich Tendenzen der Radikalisierung, die dazu führen kann, dass die irgendwann Gewalt anwenden. Ich muss das so deutlich sagen. Wir hatten ja jetzt auch schon einen Toten in Rheinland-Pfalz, der erschossen wurde, da ging es ja nur in Anführungszeichen ums Maske tragen und so weiter. Und wir hatten die Terrorakte von Halle und von Hanau, wo wir auch wissen, dass Verschwörungsmythen eine Rolle spielen. Und diese Mythen, ich möchte das nicht kleinreden, sondern ich glaube, man muss darauf Acht geben. Die werden ja jetzt auch massiv verbreitet in den Echokammern, also
und
sprich in den sozialen
an
Medien
Stelle
und namentlich Telegram.
Der Blick auf die Uhr. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiterhin mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ja, wie gehen wir ins neue Jahr? Die Gesellschaft angespannt, Weihnachten zum zweiten Mal unter dem Corona-Vorzeichen. Kontakte sollen wieder verstärkt vermieden werden. Die einen finden das gut und richtig, andere lehnen die Maßnahmen ab und zeigen ihren Widerstand auch auf der Straße. Stimmungsbild zum Jahresende. Wie ist die Lage? Darüber sprechen wir also heute hier in der Agenda, zu der Sie uns auch noch weiter anrufen können. Wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten, dann wählen Sie diese Nummer 00800 4464 4464. Und uns haben einige Hörer auch weiter geschrieben. Zum Beispiel kam eine Nachricht, es sollte heißen, es spalten sich Menschen von der Mehrheitsgesellschaft ab und nicht Spaltung der Gesellschaft, wie wir in unserer Unterzeile formuliert haben mit einem Fragezeichen. Eine weitere Hörerin hat uns geschrieben, sie fragt sich, inwiefern die permanente Nennung der Verschwörungsgläubigen in einem Atemzug mit Rechtsextremen und der AfD langfristig auch dazu führen könnte, dass sich diejenigen, die auf die Demos gehen und eigentlich bisher keine Nähe zu den Rechten haben, sich dann doch denen zuwenden, weil sie dort willkommen sind und ja ohnehin schon in dieser Ecke stehen, wäre es möglich und nötig, weiter zu differenzieren und zu versuchen, diejenigen, die noch nicht komplett extremisiert sind, noch in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Und sie kann sich nicht vorschnell, so hat sie geschrieben, mit dem Rechtsextremen über einen Kamm zu scheren. Das ist ja eine Frage, die auch an das anknüpft, was wir vor den Nachrichten angesprochen haben. Wie gehen wir um mit diesem Teil der Bevölkerung, der auf die Straßen geht, der sich auch Regeln widersetzt, bewusst widersetzt? Diese Frage, bringen wir möglicherweise Menschen auch dazu, sich der rechten Ecke zuzuwenden, den Extremisten zuzuwenden, die eigentlich noch gar nicht in dieser Ecke stehen? Nicole Deitloff, vielleicht an Sie als Sprecherin des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Das ist ja eine Befürchtung, die durchaus da ist, dass Rechtsradikale diese Bewegungen unterwandern, dass sie versuchen, dort zu akquirieren. Was sind da die Beobachtungen?
Also diese Unterwanderung findet längst statt. Das beobachten wir tatsächlich, dass immer mehr rechtsextremistische Gruppierungen in diesen Protesten auftauchen, dass sie in den jeweiligen Chatforen dominant sind. Also das ist bereits passiert. Und für, ich sag's mal so, wir differenzieren ja eigentlich schon. Wir wissen, es gibt diese Gruppe der Impfskeptiker bis hin zu den Impfgegnern. Aber dann unterscheiden wir durchaus nochmal diejenigen, die sich tatsächlich weiter radikalisieren, die dann die Gesellschaftsordnung als Ganzes ablehnen oder sogar zu Gewalt aufrufen, wie wir das gerade in den letzten Wochen vermehrt beobachtet haben. Und diejenigen, die zwar protestieren, die aber sozusagen im Großen und Ganzen friedlich bleiben und einfach ihrem Widerstand, ihrem Widerspruch gegen die Pandemie-Maßnahmen Ausdruck verleihen wollen. Wir müssen zwischen ihnen differenzieren, denn für Erstere sind tatsächlich die Sicherheitsbehörden zuständig, die das sehr genau beobachten müssen. Und das bindet sehr viel Ressourcen, um zu verhindern, dass es hier zu Gewalt kommt. Und für Letztere sind wir als Demokratie im Sinne einer Gesellschaft, die eben sich auseinandersetzen muss darüber, was passieren soll, welche Regeln wir uns geben wollen, verantwortlich. Das heißt, mit denen bleiben wir auch immer im Austausch.
Georg Mayer, SPD, Thüringer Minister für Inneres und Kommunales. Der Bundesverfassungsschutz hat gewarnt, und das unterstreicht das, was Frau Deitloff ja gerade auch gesagt hat, dass man aufpassen muss, dass nicht Rechtsextreme in Ostdeutschland ihren Einfluss auf die Proteste ausbauen. Gruppierungen wie die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen seien propagandistische Antreiber und inhaltliche Stichwortgeber, und vielerorts beteiligten sich an den Protesten Rechtsextremisten und Reichsbürger. Die aktuelle Radikalisierung habe kaum noch etwas mit den Querdenken-Protesten zu tun. Das zeigt ja, dass da eine Entwicklung ist, die möglicherweise von der Politik auch nicht gesehen, nicht erkannt, nicht genug angegangen wurde. Wie wollen Sie da jetzt gegensteuern, damit doch was passiert, damit Sie da noch reinkommen? Sie haben es schon gesagt, in einem Interview klare Kante zeigen, haben Sie in einem Interview gesagt. Was heißt das?
Also, dass wir das Problem nicht gesehen haben, dem würde ich jetzt mal widersprechen. Ich habe schon vor fast 2 Jahren, als ich noch Vorsitzender der Innenministerkonferenz war, das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und es wird auch regelmäßig ein Lagebild erzeugt, wie das zu sehen ist. Wir sehen, Entgrenzung ist das Stichwort, oder auch Unterwanderung, sage ich mal, dieses Protests durch Extremisten, insbesondere Rechtsextremisten. Aber auch noch die Querdenker-Szene spielt da schon auch noch eine Rolle. Das Problem ist, dass die Initiative jetzt auch, also die Aufrufe für irgendwelche sogenannte Spaziergänge, die kommen ganz klar in der ganz großen Mehrheit, die kommen aus dem rechtsextremistischen Bereich. Und das Problem ist, dass sich halt viele Menschen in einer gewissen Sorglosigkeit oder mangelndes Problembewusstsein, Gleichgültigkeit diesen Protesten anschließen, weil sie denken, das ist eine ganz normale Art und Weise, jetzt auch mal Protest zu üben. Und das ist es eben nicht. Und da müssen wir natürlich auch darauf hinweisen. Ich habe das selbst gesehen. Ich war vor Ort. Ich habe natürlich diese Aufzüge gesehen, dass tatsächlich sind da vom äußeren Anschein sehr, sehr viele Normalbürger unterwegs, auch Familien mit Kindern, die haben Lampions und so weiter. Das ist schon problematisch. Das macht es ja auch für die Polizei so schwierig. Ich sage dann immer, man muss da differenzieren. Das sind nicht nur Extremisten, die mischen sich drunter, und das sind diejenigen, die oft die Gewalt dann auch provozieren, die mit Steinen und Flaschen und Feuerwerkskörpern auf die Polizei werfen, und dann zwischendrin sind da plötzlich Familien und so weiter und so fort. Und das ist das Problematische. Wir müssen also auch schauen, dass wir den Menschen, die jetzt da protestieren wollen, und das ist völlig legitim, auch in der jetzigen Situation, eine Form bieten, wo sie das auch tun können. Es gibt Möglichkeiten, Versammlungen anzumelden. Da muss halt auch ein Versammlungsleiter sich so erkennen geben. Und dann kann auch Protest geübt werden, auf völlig legale Art und Weise und auch friedlich. Das ist natürlich in Pandemiezeiten etwas schwieriger. Das müssen kleinere Versammlungen sein, aber es gibt die Möglichkeit, Protest zu üben. Und da müssen wir immer auch wieder das deutlich machen, auch an all diejenigen, die sich jetzt dem anschließen. Sie schließen sich Extremisten an und machen sich mit ihnen gemein. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Da dürfen wir auch keine Luft dran lassen.
Und wir werden das sicherlich weiter verfolgen müssen, dass auch durch Familien dann Risse gehen. Das haben wir hier auch schon gehört. Wie geht man damit um, wenn ein Angehöriger, ein Freund, eine Freundin Verschwörungserzählungen folgt? Zugeschaltet ist uns jetzt Melanie Ulbricht. Die kann uns da ein bisschen mehr von erzählen, wie das auch in Familien abläuft, wenn schon Trennung oder Scheidung bevorstehen. Sie ist die Bundesvorsitzende des Interessenverbands Unterhalt und Familienrecht und jetzt in der Leitung. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wer wird in Ihrem Verein vertreten?
Ja, wir vertreten Trennungsfamilien, Menschen, die sich in Trennungsscheidung befinden, Menschen, die in dem Prozess gerade sind, aber auch Leute, die schon geschieden sind und eben schon einige Zeit getrennt leben.
Eltern in Trennung und dann noch die Herausforderungen der Pandemie. Welche Konflikte entstehen da?
Ja, das Trennungsfamilien, die nicht mehr, also Eltern, die nicht mehr als Paar funktionieren, müssen ja immer noch als Eltern irgendwie funktionieren können. Und wir haben ganz viele, es gibt ganz viele Familien, in denen eben die Kommunikation nicht mehr so besonders gut klappt zwischen den Eltern. Und die Pandemie hat gezeigt, dass es halt einfach ganz viele Konflikte gibt, die jetzt neu aufbrechen. Oder dass die Pandemie einfach ein neues Spielfeld wird, auf dem man Druck aufeinander ausüben kann, indem man einfach die Pandemie instrumentalisiert oder auch die Kinder instrumentalisiert. Das hat einfach noch einen Konfliktpunkt mehr in solche Familien gebracht.
Was ist Ihre Beobachtung, was polarisiert da am deutlichsten?
Am Anfang der Pandemie wurde gerne mal in Familien, in denen man sowieso schon um den Umgang streitet, wurde die Pandemie gerne mal so als neue Entschuldigung dafür genutzt, dass man den Umgang weiter einschränkt. Dass man gesagt hat, nee, das Kind kann jetzt übers Wochenende mal eben nicht zu dir kommen. Ich habe Angst, dass es sich ansteckt. Ich habe Angst, dass es die Ansteckung in unsere neue Familie bringt. Da wurden ganz viele Umgangsverweigerungen einfach, es wurden mehr Umgangsverweigerungen am Anfang. Und jetzt haben wir eben das Impfthema noch dabei. Wir haben Eltern, die gemeinsame elterliche Sorge haben, aber nicht die gleiche Meinung über die Impfung. Der eine möchte impfen, der andere möchte das Kind nicht impfen. Der eine ist geimpft, der andere möchte sich nicht selbst impfen lassen. Dann sagt der andere wieder nein, dann kann das Kind aber nicht mehr zu dir. So, das sind die meisten Konflikte, die wir erleben.
Das heißt, im Laufe der Pandemie haben sich die Konflikte ein bisschen verlagert. Was macht das alles aber auch insgesamt mit den Kindern?
Ja, also Kinder befinden sich in so einer Trennungssituation, in der Trennungsfamilie oft in einem Loyalitätskonflikt. Also wir sagen ja eigentlich immer, Trennungsfamilien bedeutet, dass wir weiter Eltern sein müssen. Wir müssen gemeinsam weiter Eltern sein. Das klappt aber eben in vielen Fällen nicht. Und Kinder haben jetzt einfach ein neues Feld, wo sie wieder in einem Loyalitätskonflikt sind. Und der ist eigentlich fast schon schlimmer als alle anderen, die ich so bisher kennengelernt habe, weil hier ja so mit Leben und Tod gespielt wird. Ne? Also hat die Mama jetzt recht, wenn sie sagt, der Papa, der verhält sich aber ganz gefährlich. Und das ist jetzt ganz gefährlich für alle möglichen Leute, dass der sich nicht impfen lässt. Oder umgekehrt, ja. Also ich bin da eigentlich immer geschlechtsneutral. Das macht einfach mit den Kindern. Die wissen jetzt ja gar nicht mehr, was richtig ist. Die sind nicht, die haben Angst, die kriegen noch mehr Angst, als sie ohnehin schon haben vor der Pandemie. Das ist einfach eine ganz große psychische Belastung.
Melanie Ulbrich, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das auch noch mal mit in die Runde gegeben haben, uns die Lage der Familien, die sich in Trennung oder vor der Scheidung befinden, was das da macht. Sie, die Bundesvorsitzende des Interessenverbands Unterhalt und Familienrecht. Und ich möchte das auch noch mal aufgreifen mit Blick auf die Frage, ob das womöglich auch ein wenig symptomatisch ist für diese Krise. Tobias Meilicke, Sie sind der Leiter der Beratungsstelle Veritas in Berlin-Kreuzberg, haben ja auch mit Familien zu tun. Da sind Entwicklungen, die ja durchaus zeigen, in was für einer angespannten Lage sich dieser kleine Mikrokosmos, dieses kleine soziale Feld Familie befindet. Ist das auch Ihr Erleben?
Ja, also das ist auch unsere Beobachtung. Auch wir erleben ähnliche Fälle, die eben schon geschildert worden sind. Bei uns rufen ganz oft wirklich auch Ehepartner an, die sagen, Gott, ihr seid die letzte Chance, ich bin komplett verzweifelt, ich muss mich sonst trennen, die auch weinen und auch nicht mehr wissen, wie können sie das eigentlich ihren Kindern vermitteln, was da gerade passiert zwischen Mama und Papa, und da auch sich Hilfe suchen und wo wir auch wirklich hören, was das auch mit den Kindern macht, dieses ganze Thema und wie die Kinder da auch belastet sind.
Und Katja Gerhardi hat uns ja auch schon geschildert, wie angespannt die Situation ist, die sie auch beobachtet. Sie ist die Mitinitiatorin des Bündnisses Bautzen gemeinsam bei uns noch in der Sendung. Diese Schilderung, die wir gerade auch gehört haben von Melanie Ulbrich, aber auch von Tobias Meilicke ja schon im Laufe der Sendung immer wieder. Das, was Sie beobachten, Sie haben die Initiative ergriffen, haben gesagt, wir müssen da was gegensetzen. Wir müssen einfach auch versuchen, in dieser Gesellschaft zu zeigen, dass die große Mehrheit eben nicht gegen die Maßnahmen ist, sich nicht widersetzt, Corona ernst nimmt. Was sind Ihre Erwartungen an die Gesellschaft insgesamt? Was würden Sie sagen, was brauchen wir jetzt, damit da ein Ruck durchgeht und diese Risse, die sich bis in die Familien reinziehen, wieder gekittet werden können?
Ja, das ist eine große Frage. Mhm. Also in unserem Aufruf steht natürlich erstmal, was wir schon erwarten, ist zum Beispiel aus der Politik heraus, so wie Herr Mayer das auch gesagt hat, jetzt klare Signale, die auch die Zivilgesellschaft einfach stärkt. Herr Mayer hat das vorhin ausgeführt und das ist genau mein Erleben hier in Bautzen auch, dass eben Proteste gegen Corona einfach von rechten Randgruppen komplett unterwandert werden, teilweise in meinem Erleben vielleicht sogar übernommen werden. Und dass hier auf der anderen Seite Menschen sind, die sich mit einer erstaunlichen Sorglosigkeit und Ahnungslosigkeit aber genau dort mit hinstellen. Und dass wir einfach hier auch klar machen müssen, es ist völlig in Ordnung, gegen diese Regelungen zu protestieren, sie für sich anders einzuordnen, damit nicht einverstanden zu sein. Aber es ist nicht in Ordnung, sich neben Menschen zu stellen, die eindeutig Gruppierungen des rechten Randes repräsentieren und sich mit diesen gemein machen. Und also da einfach eine Sensibilisierung hinzubekommen, das würde uns, glaube ich, sehr, sehr am Herzen liegen. Aber da muss eben auch sozusagen die Politik klar sein und da muss auch die Politik hinsehen. Und es müssen eben natürlich auch vorgestern in Bautzen wieder passiert, ne? Die Polizei begleitet dann diese Züge, die eine Mischung sind aus normalen Bürgern, aber eben auch Rechtsextremisten teilweise, Reichsbürgern, die auch in Teilen erkennbar sind mit entsprechenden Emblemen. Und da steht dann die Zivilgesellschaft da und denkt sich, schwieriges Signal, warum passiert denn jetzt nicht? Warum dürfen die das? Warum darf in unserer Stadt Aufkleber an Restaurants prangen, wo eindeutig ein G draufsteht? Warum dürfen Läden Aufkleber auf ihren Schaufenstern haben, wir machen das nicht mit? Wo ist da eigentlich mal die Korrektur bei solchen Sachen? Das entmutigt ja genau die Menschen, die wirklich persönliche Einschränkungen hinnehmen, die existenzielle Sorgen haben, weil sie sich an Regelungen halten.
Georg Mayer, direkt angesprochen, die Politik als Minister für Inneres und Kommunales in Thüringen, Ihr Kollege in Sachsen, der musste schon viel Kritik einstecken, weil er diese Spaziergänge hat passieren lassen. Lange Zeit ist da wirklich nur zugeguckt worden. Sie haben es ja auch schon in dieser Sendung gesagt, da muss man durchgreifen, Demonstrationsrecht auch muss gewahrt werden. Aber es sind ja diese kleinen Dinge, die wir gerade auch gehört haben. Irgendwelche Plakate im Fenster, Aufkleber in den Restaurants. Ist das ein hilfloses Zugucken, was wir da gerade erleben?
Nein, das ist, wir sind da nicht hilflos. Wir haben auch hier in Thüringen sehr frühzeitig damit angefangen, auch gemeinsame Kontrollen der Ordnungsämter und der Polizei zu machen, auch was die Einhaltung der Corona-Regeln anbelangt. Das ist immer ein ganz wichtiges Signal. Wir haben ein ganzes Wochenende auch vermehrt Personal eingesetzt, um halt auch die Durchsetzung und die Einhaltung der Bestimmungen zu kontrollieren. Aber ich kann das natürlich nicht flächendeckend und immer machen. Polizistinnen und Polizisten sind eh schon stark gefordert. Die Bereitschaftspolizei kommt gar nicht mehr aus den Stiefeln raus und so weiter. Da muss man auch ein bisschen natürlich verhältnismäßig vorgehen. Aber wichtig ist das Signal und das Zeichen, das da gesetzt wird. Wissen Sie, es ist ja auch gerade bei den Demonstrationen für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ganz schwierig. Ich habe das eben schon gesagt. Man hat das gelernt in der Ausbildung. Deeskalation ist das immer das Prinzip bei Versammlungen oder Demonstrationen. Wir wollen keine Gewalt haben und so weiter und so fort. Und da ist halt, mussten Polizistinnen und Polizisten und auch Polizeiführer dazulernen, wie man geht man jetzt mit so einer Demonstration um. Die ist vollkommen illegal, aber es sind da Familien, es sind Kinder. Das Ganze gestaltet sich erstmal friedlich. Da muss mussten wir uns auch erstmal ranarbeiten und haben jetzt aber, wie ich finde, auch einen guten Weg gefunden. Es kommt leider immer wieder noch zu Gewalt, aber die kommt aus den Reihen der Extremisten und dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal.
Katja Gahar, die befriedigende Antwort?
Ja, ich verstehe das, ne? Und jeder versteht das, der sich näher mit diesen Dingen beschäftigt. Schlussendlich ist es natürlich aber, sage ich mal, für den Bautzener Bürger schwierig zu ertragen, dass er seit Wochen montagabends die Innenstadt nicht mehr betreten kann, dass dort Händler Sorge haben um Schaufenster, dass man sich wirklich zurückzieht, weil man Angst hat, sich in der Innenstadt aufzuhalten und sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Und ja, es ist natürlich auch, ich gebe Herrn Mehl da schon recht, es ist auch Aufgabe von Zivilgesellschaft, auch Farbe zu bekennen. Ne? Auch ein Bürger und eine Bürgerin müsste dann vielleicht mit so einem Ladenbesitzer mal ins Gespräch kommen und mal die Frage stellen, wieso haben Sie denn diesen Aufkleber an Ihrer Schaufensterscheibe? Sie wissen doch, dass es gegen die Corona-Schutzverordnung verstößt. Wieso machen Sie das? Ne? Das wäre ja natürlich so ein Ansatz. Und ich denke einfach, es muss von beiden Seiten kommen. Ne? Die Zivilgesellschaft muss Farbe bekennen, muss auch Gesicht zeigen, aber sie braucht eben auch Unterstützung.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Neu hat uns aus Berlin angerufen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Neu.
Ihr Appell. Ich wollte was dazu sagen. Ja. Welche Information in den Medien insgesamt Raum gegeben wird. Also ich finde, ich sehe da viel zu viel Negatives. Statt Information, also ich würde mich zum Beispiel mehr dafür interessieren, wo gibt es Impfzentren, wie sind die Öffnungszeiten, was wird da verimpft. Solche Dinge, die sind doch das, was ein Normalbürger wirklich interessiert. Mhm. Die anderen, die Leute, die sich daran hängen, um Negativmeldung und Stimmung zu machen, die gab es ja schon immer. Und die suchen sich natürlich überall eine Plattform. Und die finden sie ja nur dummerweise auch jetzt bei der Corona-Sache. Aber eine richtige Information wird ja überhaupt nie vermittelt. Es wird immer gesagt, soll werden, habe und wird beraten. Und da werden irgendwelche Zukunftspläne geschmiedet oder Ankündigungen gemacht, die dann auch wieder nicht stimmen. Also etwas Konkretes, zum Beispiel eine Kampagne, da kriege ich doch die Leute nur zum Impfen, wenn ich auch wirklich das in der Öffentlichkeit mache. Warum gibt es keine Aushänge, wo in welchem Stadtbezirk
Herr Neu, Sie rufen uns aus Berlin an. Ich kann Ihnen
eine zentrale Nummer.
Herr Neu, ganz kurz. Sie rufen uns aus Berlin an. Das ist natürlich eine Beobachtung, die Sie jetzt persönlich in Berlin gemacht haben. Ich denke, das kann man vermutlich nicht flächendeckend über Deutschland hinweg sagen. Ich weiß zum Beispiel, in Köln gibt es relativ viele Plakate. Es gibt viel in den lokalen Medien an Informationen. Dennoch der Hinweis, den Sie ja auch gemacht haben, das Augenmerk so sehr auf das zu richten, was negativ ist. Nicole Deitelhoff, wenn wir jetzt auch noch mal zum Abschluss dieser Sendung.
Ich staune, dass in der Hauptstadt, in der Republik so etwas unterschlagen wird. Also warum macht man hier sowas nie?
Das ist, geben Sie mir die Chance, das noch mal in die Runde auch mit reinzugeben. Nicole Deitelhoff, ich hatte Sie schon angesprochen. Sie haben zu Beginn der Sendung ja schon mal auch die Kommunikation angesprochen, wie wichtig die in einer solchen Krise ist, auch um das Vertrauen in der Bevölkerung zu bewahren, zurückzuerobern. Wenn Sie jetzt unseren Hörer hören, Herrn Neu, der sagt, es wird sehr viel Negatives auch einfach berichtet, es wird sehr viel Desinformation eigentlich auch gegeben, und zu wenig Information. Ist das ein Problem in einer solchen Krise, dass man sagt, da gibt es welche, die sind in der Lage, sich Informationen gut zu beschaffen und andere weniger, aber auch die müssen an die Informationen kommen? Das ist ja sicherlich ein großes Thema.
Absolut. Und es ist ein ganz virulentes Thema auch, weil eben diejenigen beispielsweise, die sehr internetaffin sind, die auch die entsprechende technische Ausstattung haben, sind heutzutage eigentlich insgesamt sehr gut informiert, selbst in Berlin. Diejenigen, die das aber nicht unbedingt haben, haben einen enormen Nachteil. Und das andere ist einfach, und darüber haben wir auch schon viel gesprochen, in einer solchen Krise, in der so viel Unsicherheit darüber herrscht, wie es weitergeht, ob wir die Krise lösen werden, wie wir sie lösen werden, tauchen auch einfach ganz, ganz viele Deutungsangebote auf und unterschiedliche Erzählungen. Und wenn wir dann keine dominante Kommunikationslinie haben, der wir eben uns immer wieder auch zuwenden können, die ein Narrativ hat, die uns deutlich macht, das hier wissen wir, das wissen wir noch nicht. Deswegen werden wir vorerst diese Maßnahmen treffen, wir werden sie anpassen, wenn X, Y, Z passiert. Wenn das nicht existiert, dann führt das einfach dazu, dass für jeden Einzelnen, für jede Einzelne die Unsicherheit noch mehr zunimmt und dann eben auch die Suche nach alternativen Quellen, wo kann ich Sicherheit herbekommen? Und das ist ein großes Problem.
Tobias Meilicke, Sie sind auch noch in der Leitung, der Leiter der Beratungsstelle Veritas in Berlin-Kreuzberg. Sie haben mit Menschen zu tun, die wiederum mit Menschen zu tun haben, die Verschwörungserzählungen anhängen. Was bemerken Sie da? Wie viel Informationsarbeit ist da im Hintergrund? Wo gibt es da Zusammenhänge?
Ja, also wir stellen natürlich fest, dass es erstmal wichtig ist, wie Menschen an Informationen kommen und wie sie sie filtern können. Also Stichwort Medienkompetenz ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, wo wir an Gesellschaft auch ran müssen, wo wir uns überlegen müssen, wie kriegen wir mehr Medienkompetenz in Schulen, aber auch in den Bereich der Erwachsenenbildung hinein und wie erreichen wir Menschen, weil wir immer wieder feststellen, dass gerade das Internet ein Raum ist, wo ganz viele Informationen doch virulent verbreitet werden und sehr wenig Menschen eigentlich auch filtern können. Wo kommen diese Informationen her? Wie muss ich die bewerten? Wie gehe ich damit kritisch um? Also das ist ein großes Thema, warum Menschen natürlich einen Zugang zu diesen Informationen finden. Wenn wir uns dann aber angucken, wer sich dann wirklich, sage ich mal, Verschwörungserzählungen zuwendet und damit dann zum Schluss auch sein Weltbild baut, dann hat das wenig mit Fakten und der Konfrontation mit Fakten zu tun, sondern vielmehr mit sozialen Bedürfnissen. Und ich glaube, da müssen wir uns viel mehr als Politik, als Gesellschaft, aber dann auch mit individuellen Beratungsangeboten die Frage stellen, warum wenden sich Menschen Verschwörungserzählungen zu? Warum wollen sie daran glauben? Das hat zum einen was natürlich zu tun, das hat die Forschung schon mehrfach ermittelt, mit der Frage von Kontrollbewusstsein oder anders gesagt mit der Frage von Ohnmachtsgefühl, den Menschen erleben. Und da können Verschwörungserzählungen helfen, dieses Ohnmachtsgefühl zu kompensieren, indem sie eine Erzählung geben, wo kommen bestimmte Sachen her, wie kann ich mir die erklären und wie kann ich dann auch was dagegen machen. Also die Vorstellung, dass Corona ein kleines Virus ist, das durch Zufall entstanden ist, ist relativ schwer auszuhalten, vor allem wenn man dann auch die Konsequenzen sieht, die dieses Virus für unser tägliches Leben hatte. Wenn ich das aber, sage ich mal, auf menschliches Tun zurückführen kann, dann kann ich das irgendwie einfangen und kann mich dann auch dagegen engagieren. Ich kann aufklären, ich kann sagen, das gibt es alles gar nicht, das haben sich Menschen ausgedacht oder das haben sich böse Menschen, haben das auch initiiert und kann mich dagegen engagieren. Das heißt, ich kriege da Kontrolle zurück. Und das Zweite, was wir immer wieder sehen, ist, dass Menschen, die sich Verschwörungserzählungen zuwenden, das auch aus einer Frage von Selbstwert heraus machen. Also Menschen, die sich dann dadurch, dass sie den Zugang zu Verschwörungserzählungen gefunden haben, glauben, ein bestimmtes Wissen zu haben, sich auch aufwerten, andere Menschen abwerten und damit eine Selbstwertkompensation stattfindet. Und auch das ist ein großes Thema, dem wir uns zuwenden können und das natürlich auch mit gesellschaftlichen Themen zu tun hat. Also sowohl die Frage von Kontrollbewusstsein als Selbstwert, das sehen wir vor allem ganz stark auch in Ostdeutschland, wo wir natürlich eine Geschichte zu tun haben, wo Menschen zum einen
Herr Meilicke, ich bin froh, dass ich ankündigen kann, dass wir das Thema noch in zwei weiteren Sendungen fortsetzen werden, denn diese Sendung geht langsam zu Ende. Wir schauen am 14. Januar noch einmal fokussiert auf Beziehungen, auf die zwischenmenschliche Belastungsprobe Corona und die letzte Ausgabe der Agenda in der kommenden Woche. Am Mittwoch wird dann auch anknüpfen mit der Frage nach der Rolle der Politik in der Pandemie. Ist das Vertrauen verspielt worden? Wie gesagt, diese Sendung endet jetzt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören, Mitmachen, Mitdenken. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Tack.